Amnesty Talks, der Menschenrechts-Podcast von Amnesty International. Hallo und herzlich willkommen zu Amnesty Talks, dem Podcast von Amnesty International Schweiz zu den aktuellen Menschenrechtsthemen. Ja, wir befinden uns in einer speziellen Situation und das hat auch dazu geführt, dass ich nicht irgendwie im Studio sitze oder im Büro, sondern ich bin zu Hause und so auch mein heutiger Gesprächspartner Patrick Walder. Wir sprechen über ein sehr aktuelles Thema, die Menschenrechte, die sind nämlich auch in unserer speziellen Situation bedroht und auf ein solches Thema kommen wir heute zu sprechen und zwar das Thema der Überwachung. Das Ganze mache ich mit Patrick Walder, wie gesagt. Hallo Patrick.
Hi Micha.
Schön, dass du dabei bist. Du bist Campaigner bei Amnesty Schweiz. Was genau sind denn deine Themen?
Ja, ich arbeite jetzt seit 10 Jahren schon bei Amnesty Schweiz und bin da im Kampagnenteam. Das heißt, ich mache Öffentlichkeitsarbeit zu Menschenrechtsthemen. Und der Themenbereich, für den ich verantwortlich bin, ist Sicherheit und Menschenrechte. Das heißt, es geht um Menschenrechtsverletzungen im Namen der Sicherheit, sei das Terrorbekämpfung oder andere Themen. Und heute eben beispielsweise die Corona-Krise.
Ja genau, und zu dieser gehört ja auch die Privatsphäre, über die wir heute sprechen werden. Nun hat ja der Bundesrat, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, den Ausnahmezustand ausgerufen. Das ist ja ein großes Wort, aber was es so genau heißt, das kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Vielleicht macht es Sinn, da erstmal Klarheit zu schaffen. Was ist denn das Ziel des Bundesrats? Wieso hat er diesen Ausnahmezustand ausgerufen?
Also es heißt nicht Ausnahmezustand, sondern es ist eine außerordentliche Lage, und zwar nach dem Epidemiegesetz in der Schweiz. Wir hatten zuerst die besondere Lage am Anfang der Krise und der Bundesrat hat dann die außerordentliche Lage aufgerufen. Und das ist ziemlich eindrücklich, wenn man das liest im Gesetz, was da steht zur außerordentlichen Lage, ist es eigentlich nur ein Satz, mehr oder weniger sagt es, der Bundesrat trifft die nötigen Maßnahmen zur Pandemie oder in die Epidemiebekämpfung. Also der Bundesrat trifft die nötigen Maßnahmen. Er kann eigentlich alle Maßnahmen treffen, ist wirklich sehr uneingeschränkt, kann schnell handeln, das muss ja auch so sein. Es kann nicht alles zuerst im Parlament diskutiert werden und neue Gesetze beschlossen werden, sondern es muss eben schnell gehen, das ist schon richtig. Und deswegen hat der Bundesrat sehr weitgehende Rechte zurzeit. Er kann auch die Menschenrechte einschränken. Es gibt allerdings, und das ist wirklich extrem wichtig, das zu sagen, es gibt eine wichtige Begrenzung und das ist die Verhältnismäßigkeit. Also alle Maßnahmen müssen eben verhältnismäßig sein. Das heißt, sie müssen notwendig sein, um dieses Ziel zu erreichen der Pandemiebekämpfung. Sie müssen auch geeignet sein, dieses Ziel zu erreichen. Man darf nicht auf schwere Maßnahmen greifen, wenn es andere Maßnahmen gäbe, die das Ziel genauso gut erreichen könnten. Das ist so ganz kurz umrissen die Verhältnismäßigkeit, die eben eine extrem große, wichtige Rolle spielt.
Also zusammengefasst kann man sagen, dass der Bundesrat jetzt viel mehr Macht hat, mehr als im normalen Zustand. Er kann praktisch alle Maßnahmen ergreifen, mit denen er das Coronavirus bekämpfen will. Aber sie müssen verhältnismäßig sein. Das macht soweit Sinn, aber gibt es denn so eine Art Kontrollinstanz, die dem Bundesrat hier auf die Finger schaut?
Ja, einerseits gibt es natürlich das Bundesamt für Justiz, das den Bundesrat zurzeit berät. Dann wäre es natürlich das Parlament als wichtige Kontrollinstanz. Das hat sich aber selber ausgeschaltet am Anfang der Krise, kommt jetzt aber dann im Mai erstmals wieder zusammen. Das ist sehr wichtig und erfreulich. Aber zurzeit gab es wirklich sehr wenige Kontrollen und Aufsicht, was das Handeln des Bundesrates angeht. Natürlich gibt es die Kantone, die einbezogen wurden. Es gibt auch die Medien weiterhin und Organisationen wie Amnesty und andere, die auch drauf schauen. Aber es ist schon so, dass in der außerordentlichen Lage der Bundesrat eben extrem weitgehende Kompetenzen hat.
Und wo Regierungen weitgehende Kompetenzen haben, da muss das klar genau hingeschaut werden. Entscheidungen des Bundesrats können, wie gesagt, weitreichende Folgen haben. Warum aber ist denn momentan gerade unsere Privatsphäre besonders gefährdet?
Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Also erstens mal führt diese Krise natürlich zu einem Digitalisierungsschub, auch wegen diesen Distanzmaßnahmen und so weiter. Gibt es ganz viele Sachen, die jetzt plötzlich digital gemacht werden. Beispielsweise, wir zahlen nicht mehr Bargeld, sondern mit der Karte, was sich natürlich dann auch leichter verfolgen lässt. Das hinterlässt Datenspuren. Oder wir führen solche Gespräche nicht live, wir treffen uns nicht mehr, du und ich, sondern führen das über irgendwelche digitalen Tools wie Zoom beispielsweise, sehr populär, aber aus Datenschutzsicht extrem problematisch. Also das ist, glaube ich, der eine Grund. Und der zweite Grund und vielleicht wichtiger oder über den wir auch heute jetzt noch mehr reden, ist, dass viele Regierungen Überwachungsmaßnahmen einführen, um eben diese Pandemie zu kontrollieren oder einzudämmen, einzelne Leute in ihrem Bewegungsradius zu überwachen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich wirklich direkte Bedrohung von Privatsphäre. Und es geht hier auch um sehr sensible Daten, Gesundheitsdaten beispielsweise. Man möchte nicht, dass diese Daten mit allen anderen oder mit privaten Firmen und so weiter geteilt werden.
Also, so wie ich das jetzt verstehe, gibt es ja genug Gründe, sich mit seiner Privatsphäre zu befassen, gerade jetzt in diesen Zeiten. Aber was meinst du, ist die Bevölkerung sensibilisiert auf das Thema?
Das ist schwer zu sagen, aber es ist relativ schwierig für die Privatsphäre zu argumentieren. Wir hatten in der Schweiz zwei Abstimmungen über Überwachungsgesetze und die eben weitgehende ja, Überwachungsmöglichkeiten geben. Und wir haben die beiden verloren. Die Bevölkerung hat quasi gegen die Privatsphäre gestimmt und für die Überwachungsgesetze. Vielleicht ist es heute ein bisschen anders in dieser Krise, weil sie gemerkt haben, die Leute, dass eben ja, die Situation schon besonders ist und plötzlich einem sehr viel Rechte weggenommen werden. Wir sind quasi zu Hause mehr oder weniger eingeschlossen, haben keine Bewegungsfreiheit mehr oder eingeschränkt. Wir können nicht mehr arbeiten, wie wir das sonst gemacht haben. Vielleicht merken die Leute auch quasi das Risiko, unter dem die Privatsphäre zurzeit ausgesetzt ist. Und sie sind vielleicht etwas sensibler dafür. Ja. Ich hoffe es.
Ja, immerhin wurde ja auch darüber berichtet in der letzten Zeit. Gleich zu Beginn des Lockdowns hat das BAG, also das Bundesamt für Gesundheit, die Swisscom gebeten, Daten rauszugeben. Also Daten, mit denen überprüft werden sollte, ob die Verhaltensregeln eingehalten werden. Da war ich schon etwas irritiert, muss ich sagen, dass der Bund private Daten verwendet. Das erlebt man ja nicht alle Tage.
Ja, ich glaube, das Hauptproblem da war, dass der Bund sehr schlecht kommuniziert hat und keine Transparenz geschaffen hat von Anfang an, was natürlich bei einer solchen Maßnahme sehr viele Fragen aufwirft und auch Skepsis, berechtigte Skepsis. Es ging darum, dass die Swisscom quasi die Vorratsdaten an das BAG geliefert hat, an den Bund, also Bundesamt für Gesundheit. Offenbar machen sie das anonymisiert, wie sich dann herausgestellt hat. Und es geht wirklich nur darum, zu schauen, wie viel sich die Bevölkerung bewegt, ob die Maßnahmen wirken und eingehalten werden oder ob sie sich weiterhin quasi quer durchs Land bewegen, wie vorhin. Und da hat man eben am Anfang die Details nicht so richtig gekannt und deswegen war die Skepsis groß und das konnte dann doch etwas beruhigt werden. Diese Daten sind anonymisiert und können offenbar nicht quasi entschlüsselt werden im Sinne von, dass man einzelne Personen darin identifizieren kann. Von daher war die Maßnahme berechtigt und okay und durchaus nützlich für den Bundesrat zu schauen, ob diese Maßnahmen greifen. Ja.
Ja, und dass es auch anders sein kann, das hat sich ja im Kanton Aargau gezeigt. Dort hat der Regierungsrat beschlossen, der Polizei weitere Befugnisse zu geben. Konkret heißt das, dass die Polizei Überwachungsbilder in Echtzeit mitverfolgen darf. Aber nicht nur das, sie darf sogar selbst neue Kameras aufstellen. Das ist ja schon eine sehr fragwürdige Entwicklung.
Also das war völlig klar, dass was der Kanton Aargau da entschieden hat, war eine völlig unverhältnismäßige Maßnahme. Er konnte nicht begründen, warum jetzt das ausgerechnet im Kanton Aargau nötig sein soll und in anderen Kantonen nicht. Und es ist nicht zulässig, quasi den ganzen öffentlichen Raum zu überwachen. Wenn schon, hätte man vielleicht einige Hotspots überwachen können, wo sich eben sehr viele Leute treffen und wo die Polizei vielleicht nicht regelmäßig hingehen kann, obwohl das dann auch nicht ganz einsichtig ist, warum jetzt nicht die Polizei das direkt vor Ort klären kann. Aber der Einsatz einfach den ganzen Raum zu überwachen und neue Kameras aufzustellen dafür und auch Zugriff auf alle privaten Videokameras zu haben, ist das ein völliger Albtraum und wirklich völlig klar unverhältnismäßig. Wir haben das deutlich kritisiert. Auch andere haben das kritisiert. Ich weiß übrigens nicht, was daraus geworden ist.
Es wäre also bestimmt spannend, dem weiter nachzugehen. Ein anderes Thema gerade ist ja das Contact Tracing, also die Ermittlung oder Rückverfolgung von Kontaktdaten.
Ja, es ist ein sehr interessantes Thema. Es wurde extrem viel diskutiert in den letzten Wochen. Ich glaube, also solche digitalen Tools können tatsächlich einen Beitrag leisten bei der Bekämpfung der Pandemie. Es sind eventuell nützliche Hilfsmittel, aber es sind auch keine Zaubermittel. Man sollte nicht allzu hohe Erwartungen haben. Es wird jetzt nicht quasi das Mittel sein, das diese Pandemie beenden wird. Aber es gibt auch sehr viele unterschiedliche Modelle natürlich dafür. Wir haben gesehen, dass es in asiatischen Ländern sehr autoritäre Versionen davon umgesetzt wurden, wo die Leute gezwungen wurden, die selbst zu benutzen und so weiter. Anders ist das jetzt in der Schweiz, teilweise auch in Europa. Aber insbesondere die Schweiz wählt hier jetzt einen Zugang oder einen Ansatz, der wirklich erfreulich ist. Zumindest soweit es jetzt bekannt und versprochen ist. Also es gab am Anfang ein Projekt, ein europäisches Projekt, wo sich die Schweiz beteiligt hat, insbesondere die ETH Zürich und die EPFL Lausanne, also die Hochschulen. Und das war schon relativ interessant und eigentlich ein begrüßenswertes Projekt, aber es hat sich dann ein Konflikt entwickelt innerhalb dieses Projektes. Da waren sehr viele Wissenschaftler auch beteiligt und die Schweizer sind quasi ausgestiegen und verfolgen jetzt einen eigenen Ansatz, der auf einer dezentralen Funktion beruht. Also die Daten, die da quasi bei dieser App dann erhoben werden, sollen nicht zentral gespeichert werden, was eben Probleme wäre, weil das wirklich sehr sensible Daten sind, Bewegungsdaten oder Gesundheitsdaten und so weiter, sondern sie sollen eben dezentral nur auf dem Telefon mit dieser App gespeichert werden. Also ich denke, da entwickelt sich ein Projekt, das man wirklich genau verfolgen muss. Wir werden uns das auch noch genauer anschauen mit zum Beispiel der digitalen Gesellschaft hoffentlich, die technologisch sehr auf der Höhe sind. Aber ich denke, das kann wirklich ein Tool sein, das die wichtigen Prinzipien wie eben die Freiwilligkeit respektiert, die Datensparsamkeit, den Datenschutz überhaupt, die einfache Zugänglichkeit, dezentrale Funktion. Auch ganz wichtig, dass zum Beispiel die Programmierung, die Codes dieser App offengelegt werden, damit unabhängige Fachpersonen das überprüfen können und schauen, ja, ob das wirklich so ist, wie die Leute das versprechen. Ich denke, das Projekt ist auf einem guten Weg, aber noch einmal, es braucht rundherum ganz viele andere Maßnahmen wie Tests, Gesundheitsversorgung und so weiter. Und es wird sich dann zeigen, wie gut das eingebettet ist und eben ganz wichtig, dass auch die Politik begreift, dass man hier auf keinerlei Zwang setzen soll. Es gibt jetzt schon Stimmen wieder, die sagen, ja, wir alle müssen verpflichtet werden, das zu tragen, diese App bei sich zu haben. Und das wäre höchst problematisch. Das würde das Vertrauen untergraben in der Bevölkerung für diese App. Und damit würde es auch nicht mehr funktionieren.
Ja klar, der Verzicht auf diese App darf natürlich auch nicht dazu führen, dass Menschen beispielsweise nicht mehr ÖV benutzen dürfen. Da müsste man wohl die Verhältnismäßigkeit in Frage stellen. Gut, dass man da die Prinzipien zumindest beim Schweizer Projekt beachtet. Kannst du mehr zu diesem Projekt sagen?
Also das Projekt in der Schweiz, das heißt DP3T, ist ein ziemlich langer Name, abgekürzt DP3T. Das BAG und dieses Projekt von der EPFL wird es zurzeit geführt. Die haben diese Woche informiert, dass sie das ab 11. Mai dann als App anbieten wollen, starten. Das sind also etwa 2 Wochen oder so. Ziemlich schnell. Mal schauen, ob sie das wirklich einhalten können. Gestern hat die Politik noch ein Wort dazu gesagt, eine Kommission des Parlaments hat gesagt, es braucht eine gesetzliche Grundlage dafür und es muss auch eben zum Beispiel diese Freiwilligkeit ganz klar geregelt sein und noch andere Fragen. Aber ich denke, man wird sehr bald davon hören und Dieses App wird dann wirklich hoffentlich breit vertrieben. Man kann vielleicht noch erwähnen, dass Google und Apple vor etwa 2 Wochen ebenfalls quasi so eine Technologie angekündigt haben. Und sie setzen erstaunlicherweise ebenfalls auf diesen dezentralen Ansatz, der jetzt in der Schweiz verfolgt wird. Das heißt, das Schweizer Projekt wird sehr kompatibel sein mit dem Projekt von Google und Apple. Und Google und Apple haben natürlich den Vorteil, dass sie quasi über 90% aller Geräte quasi beliefern können. Aber es gibt natürlich auch Grund, misstrauisch zu sein bei diesen Firmen, aber dieses Projekt scheint jetzt ziemlich vernünftig zu sein. Und interessant eben, sie setzen ganz klar auch auf diesen dezentralen Ansatz bei der Datenverwaltung. Und die anderen Projekte, das europäische Projekt, das eben einen zentralen Ansatz hat, wird von Google nicht unterstützt, Google und Apple. Und das wird relativ schwierig, das technisch dann umzusetzen.
Spannend, dass ausgerechnet die beiden Giganten auf diesen dezentralen Ansatz setzen. Damit hätte ich jetzt persönlich nicht gerechnet. Ich möchte jetzt gerne nochmal zurückkommen auf die Maßnahmen der Regierung. Wie wir vorhin gesehen haben, ist ja einiges im Gang, darunter viele Dinge, die im Normalzustand nie durchsetzbar gewesen wären, beispielsweise die Auswertung der Standortdaten durch das Bundesamt für Gesundheit. Da besteht ja schon die Gefahr, dass solche Maßnahmen einfach weitergezogen werden, oder nicht?
Ja, ich glaube, diese Gefahr ist wirklich sehr groß. Neue Maßnahmen, die man einführt, gerade auch Überwachungsmaßnahmen, hat man in anderen Krisen gesehen, dass die dann oft jahrelang weiterlaufen und auch für andere Zwecke dann eingesetzt werden. Also man startet beispielsweise mit Coronavirus, aber landet irgendwo ganz anders bei einem anderen Thema. Jetzt, wo man diese Technologie schon einmal hat und alles funktioniert, möchte man das doch gerne weiter einsetzen. Und es gibt auch die Gefahr, dass Daten eben, die man bei so einem solchen quasi Projekt gewinnt, dann plötzlich für andere Zwecke missbraucht werden. Deswegen, ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig, dass dieser Ausnahmezustand oder diese außerordentliche Lage endet und damit auch alle Maßnahmen dann befristet sind und dann stoppen, wenn eben die Pandemie vorbei ist und sie nicht mehr unbedingt nötig sind, weil dann wären diese Maßnahmen ja auch nicht mehr verhältnismäßig und müssen unbedingt dann gestoppt werden. Ich denke, es ist sehr wichtig. Ja. Da müssen wir ein Auge drauf behalten.
Ja, und ein Auge müssen wir auch alle auf unsere eigene Privatsphäre halten, gerade bei der Verwendung von Software.
Ja, man muss sich überlegen, welche Tools man heute nutzt und man sollte sich möglichst gut informieren, ja, welche, zum Beispiel, ob man Zoom benutzt oder andere Plattformen, um Videokonferenz zu haben. Das ist ein bisschen kompliziert, aber wir kommen leider nicht drum herum, uns mit solchen Themen zu beschäftigen. Und das ist das eine, also quasi praktische Maßnahmen treffen, um sich zu schützen, immer Updates zu machen, Sicherheit-Updates zu machen auf Computer und Telefon, das ist auch ganz wichtig. Da gibt es Kurse übrigens von Amnesty und der digitalen Gesellschaft dazu. Und das Zweite ist, dass wir eben die Privatsphäre auch wirklich politisch verteidigen, gesellschaftlich verteidigen, dass wir nicht bereit sind, zu sagen, nein, wir verzichten auf die Privatsphäre wegen dieser Krise. Wir sind allenfalls bereit, gewisse Kompromisse jetzt einzugehen, aber sie dürfen auch nicht zu weit gehen. Und nachher, nach der Krise, muss das alles wieder quasi zurück zu normal. Obwohl jetzt schon das Normal natürlich problematisch war in letzter Zeit.
Absolut. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht und beobachten die Situation genau. Das war's für diese Ausgabe mit Amnesty Talks. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Patrick, für das spannende Gespräch. In der nächsten Folge werden wir uns mit einem drängenden Thema befassen. Wir schauen an die europäische Grenze und sprechen über die katastrophale Situation auf den griechischen Inseln. Bis dann, tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank. Ciao, Micha.
Das war Amnesty Talks, der Menschenrechtspodcast von Amnesty International Schweiz. Alle weiteren Infos auf amnesty.ch.